der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Mit Co-Investments Steuern sparen, generell Co-Investments und dann vor allem, wie kann man sie auch einsetzen, um eben Steuern zu sparen. Das wollen wir diskutieren mit Martin Richter. Hallo Martin.
Hallo, ich grüße euch.
Hallo Stefan.
Hi Marco.
Wir sind mittlerweile in Folge 4, wie wir hier zusammensitzen und über diverse Steuerthemen sprechen, wie private Immobilieninvestoren Steuern sparen können. Und jetzt wollen wir in der Folge, Martin, mit dir diskutieren, erstmal generell über Co-Investments. Also ich meine, du bist selber Immobilieninvestor mit vielen verschiedenen Immobilienprojekten. Auch die werden wir in einer anderen Folge dann noch besprechen und erzählen, was du da genau machst. Bevor wir jetzt zu speziellen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten da kommen, lass uns mal so anfangen. Warum sollte ich auf die Idee kommen, mit anderen Leuten zusammen Immobilien zu kaufen?
Ja, häufig deckt ja nicht jeder alle Kompetenzen ab, ne? Und das häufigste Co-Investment-Thema ist zum Beispiel, dass einer eine gute Akquisemöglichkeit hat für Immobilien und der andere hat dann halt die Fähigkeit, diese Immobilien schnell und gut zu entwickeln. Ne? Mhm. Oder jemand hat Geld und der andere hat Zeit. Ne? Es geht um Kompetenzenbündelung.
Ja. Also Akquisemöglichkeit heißt ja, klar, da kommt einer quasi an die Deals ran und der andere, der hätte dann, der kennt schon die Handwerker, der hat Immobilienaufwertungsprojekte ja gemacht, ne? Also das ist ja tatsächlich, wir haben es bei uns auch in der BMMS, ne, bei Bodo und Martin, die hatten sich dann eine Zeit lang auch sehr intensiv auf diese Art und Weise reingeteilt, was, glaube ich, auch extrem befreiend ist, ne? Also Martin, auch als Makler oder ehemaliger Makler, wirklich sich zu fokussieren, tolle Objekte ranzubringen mit Potenzialen und die dann aber in dem Moment, wo man zum Notar geht, abzugeben an den Bodo, ja, der sich dann darum kümmern muss, dass diese Entwicklung stattfindet. Ich glaube, dass das hemmt sich dann auch oft, also dass du dann, du willst ja weiter irgendwie auch einkaufen vielleicht und dann vernachlässigst du die Entwicklung und ja, in der Entwicklung passieren aber eigentlich die entscheidenden Schritte, wo du die 1-3% Rendite drauf bekommst, die du eigentlich aus dem Objekt haben willst. Ne? Ja. Okay, und Zeit und Geld, würde sich wie ergänzen?
Ja, jemand, der viel Geld hat, kann ja sein, der hat eine gute Bonität, also in dem Sinne, dass er halt über das normale Maß hinaus Arbeit leistet, also gerade im Arbeitnehmerbereich, das ist ja ein sehr, sehr gutes Gehalt, nicht mit einem 9-to-5-Job in vielen Fällen erreichbar, ja, und dann gibt es halt jemand, der hat nicht die beruflichen Ambitionen, hat dafür ein höheres Zeitkontingent, was er genau in die Entwicklung stecken kann, nachdem die Immobilie akquiriert ist.
Und oder ist vielleicht auch handwerklich begabt und kann Dinge gut macht umsetzen, besser, ja, so, während der andere irgendwie ein besonderes Talent darin hat, mit seinem Job viel Geld zu verdienen. So, ja, ne?
Ja. Finde ich aber einen ganz interessanten Aspekt nochmal, weil viele oft, wenn sie das Thema hören, Co-Investments mit quasi der Verteilung Zeit und Geld, dass viele daran denken, ich suche jemand mit Geld, der also viele Millionen auf dem Konto hat, möglicherweise schon irgendwo auf der Karibikinsel hockt und mir jetzt einfach das Geld gibt, damit ich es arbeiten kann. Das ist natürlich auch ein gutes Konstrukt, ne? Zum Beispiel um Eigenkapital ranzukommen, mit Berlines Kapital einzusammeln und so weiter. Aber was du jetzt gerade meinst, ist wirklich, dass da jemand Vollgas in seinem Job gibt und dadurch keine Zeit hat, ja, und aber die Bonität einsetzt. Wie würde das funktionieren, auch mit der Bank? Kann man einfach hingehen und sagen, hier, ich habe hier, keine Ahnung, 8.000 Euro netto, ich bin der Superhecht in meiner Konzernkarriere, ja, ganz oben langsam angekommen. Das würde ich gerne einsetzen, um mit Person XY zusammen.
Genau, also man gründet ja dann eine gemeinsame Unternehmensform, sei jetzt egal. Das ist egal, ob eine GbR, GmbH, kommt dann aufs Investment an und dann stellt die Bank ja auf die Bonität der Gesellschafter teilweise mit ab. Ne? Und dann bringt der eine quasi seine Bonität ein, ne? Und der andere bringt dann die Arbeit ein im Nachgang.
Also wir haben ja auch, wir machen es eigentlich ausschließlich über Co-Investments. Wir haben eigentlich nur 6 Immobilien, also wir sind ja auch ein Co-Investment, wir beide zusammen so gesehen.
Wir zählen aber schon als eins.
Wir zählen mittlerweile schon als eine Person, weil wir haben wirklich für uns mal, das ist ja echt ein krasser Vorgang eigentlich gewesen damals, wenn wir uns irgendwann angucken, wir haben für uns mal entschieden, wir machen alles zusammen, was von uns, also ja, wenn ich irgendwo Geld verdiene, gehört es uns beiden, wenn du irgendwo Geld verdienst. Ne? Also es ist schon, war eine weitreichende Entscheidung, die super war. Ich glaube, ich kann auch nach hinten losgehen, wenn man es mit der falschen Person macht.
Auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall haben wir jetzt dann wieder quasi Co-Investments, wo wir das Eigenkapital auch reingeben in Form von Darlehen in die Gesellschaft. Ja. Wie funktioniert der Vorgang, Martin?
Also erstmal finde ich das ganz gut. Ihr dürft nur nicht eure Ausgaben dann auch noch immer halbe teilen. Das wird der Sozialismus sein. ich habe ein sehr wichtiges Leitbild auch von mir als Unternehmer. Und das bedeutet, ich will immer dort sein, wo meine höchste Wertschöpfung ist. Ne? Und das ist auch für die Immobilieninvestoren jetzt vielleicht ein guter Ansatzpunkt, so ein gutes Leitbild, das sagt, okay, ich habe einen 9-to-5-Job oder mehr, aber den mache ich so brutal gut, dass ich mit der Hilfe eines anderen dann in Immobilien investieren kann. Ne? Also das ist mein Leitbild und deshalb habe ich auch sehr, sehr viele Co-Investments, weil ich einfach als Steuerberater eine viel höhere Wertschöpfung habe. Zwar haben meine Immobilien auch eine Wertschöpfung, aber die muss jemand anders generieren, weil ich kaum weiß, wie man Hammer und Nagel in die Hand nimmt.
Ja? Weil du einfach mit deiner nächsten Stunde Zeit im Zweifelsfall den größeren Hebel hast, wenn du damit Geld als Steuerberater verdienst und dieses Geld dann, wenn auch die Erträge geteilt sind, mit jemandem anderen in Immobilien investierst, als wenn du einfach Immobilieninvestor wärst mit der Stunde. Ne?
Genau, richtig.
Ja. Für uns die gleiche Entscheidung. Ne? Immocation braucht sehr viel Zeit, ist mittlerweile eine große Firma geworden, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und dann war damals die Entscheidung, 2019, würden wir sagen, okay, jetzt können wir eigentlich sehr viel weniger bis gar nichts mehr für Immocation tun, weil wir wollen jetzt zig Mehrfamilienhäuser entwickeln. Nee, dann wollen wir uns lieber mit Leuten zusammentun, die das gerade dann eben Vollgas machen können.
Genau, mit
genau, ich habe eigentlich zwei Fragen. Einmal ist ja dann, da wird eine neue Gesellschaft gelassen, und vielleicht erstmal, weil du gerade sagtest, GbR, GmbH, je nachdem, was man vorhat, wann was.
Ja, also ich sage mal, jedes Investment verdient seine eigene Strukturentscheidung, ne? Und das treffe ich auch für Co-Investments unter denselben Kriterien, die wir schon besprochen haben. Ist es eher eine Sache, die Verluste erzeugt oder sehr geringe Renditen mit Wertsteigerung, dann kann ich auch in einer GbR ein Co-Investment machen.
Ja. Quasi privat halten.
Richtig. Also es zählt ja steuerlich als Privatbesitz, ne, und habe so eine GbR, eine Immobilie, die ich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufe, oder eine Denkmalimmobilie, die Verluste bringt, das will ich ins Privatvermögen holen. Ne. Habe ich aber, was häufiger beim Co-Investment ist, erstmal so kurzfristige Verbindungen, dann geht es ja eher darum, einen Wert zu entwickeln und den dann im Rahmen der Veräußerung zu realisieren. Und solche Sachen, die macht man wahrscheinlich lieber in einer Kapitalgesellschaft, weil die hat ja eine abgegrenzte Vermögenssphäre. Das heißt, auch ein hoher Gewinn, der dort erzielt wird, kommt nicht privat in meiner Steuererklärung an bei 42%, sondern Immobilienveräußerung, die kann ich mit 30% besteuern oder mit 15% besteuern, wenn ich im Rahmen einer vermögenswaltenden GmbH mache. Man darf ja nicht vergessen, dass auch eine vermögenswaltende GmbH, die darf regelmäßig ihr Vermögen umschichten durch Verkäufe, hat der Bundesfinanzhof entschieden. Solange ich also die Grenze zum gewerblichen Handel einhalte, kann auch meine vermögenswaltende GmbH ein Grundstück mit, also gewerbesteuerfrei verkaufen.
Okay, und jetzt die Frage, die ich ganz ursprünglich mal hatte, ist es ja so, bei uns strukturiert, also der Stefan informiert mich ja dann, wie wir es machen, weil wir da die Kompetenzen sehr klar teilen und das ganz klar in seinen Bereich fällt. Und bei dir gehe ich mal davon aus, es ist ähnlich. Also wir haben unsere Holding, dann haben wir drunter operative Gesellschaft, eben zum Beispiel Immocation. Da wird
eine Unmenge an Gesellschaften mittlerweile.
Ja, da entsteht dann irgendwie Geld durch operativen Gewinn, das geht hoch in die Holding. Und jetzt wollen wir mit jemand in einer GmbH ein Co-Invest machen. Jetzt muss ja die GmbH in der Lage sein, die Immobilien zu bezahlen. Und dann geben wir der GmbH ein Darlehen und das wird dann auch wieder über die Zeit zurückbezahlt. Ja. Wie funktioniert der Vorgang?
Ja, also man gründet mit den Mitgesellschaftern eine gemeinsame GmbH in deinem Beispielsfall. Ja. Und hier ist schon eine erste Weichenstellung zu beachten. Ne? Stell dir mal vor, deine Mitgesellschafter, die haben keine Holding über ihrer GmbH, ne? Und ihr wollt dann Gewinne ausschütten. Ne? Die haben eine ganz andere Besteuerungsprämisse als ihr. Ne? Oder ihr wollt verkaufen. Eure Holding verkauft Anteile mit 1,5% Steuersatz, bekommt Ausschüttung mit 1,5% Steuersatz. Auf der anderen Seite, die Co-Investoren, die reden dann immer über 25 oder 27%, wenn sie die Anteile persönlich halten. Ja? Also die Grundvoraussetzung für ein gemeinsames Investment, um das Steuerthema auch vom Tisch zu bekommen, ist erstmal, dass eine gemeinsame Ausgangsstruktur vorliegt. Und da würde ich den Co-Investoren dann auch immer empfehlen, eine Holding drüber zu machen.
Jeder gründet eine Holding?
Genau.
Die gründen gemeinsam die Immobilien kaufende Tochtergesellschaft?
Genau. Ich investiere zum Beispiel nicht mit Leuten, die keine Holding drüber haben, weil das ist dann, wenn man sich schon trennen will und dann vielleicht Anteile doch hin und her verschieben will, hat man noch einen weiteren Streitfaktor und das ist die Steuer. Und das
unnötig.
Unnötig.
Weil am Ende kostet eine Holdingstruktur, also die Holding, ne, hast du schon so oft erklärt, ist, die hat 12 Buchungen im Jahr quasi, Kontenführungsgebühren und dann eine Ausschüttung im Jahr. Also die kostet nicht viel, ne? Das ist wirklich überschaubar und hat aber dann diesen riesen Vorteil. Und es kann dann ja immer noch, wenn dann irgendwie auch Geld ausgeschüttet wird, kann er dann jeder entscheiden, ob er es privat braucht. Dann kann er es ja aus seiner Holding immer noch in seine private Sphäre ausschütten. Ne?
Genau, richtig.
Ja. Also nimmt einem eigentlich keine Möglichkeiten, aber es löst halt Konfliktpotenzial auf.
Ja. Ich hatte mal einen Fall als junger Steuerberater, da hat jemand mit Anfang 30 sein Viertel Unternehmensanteil verkauft. Ne? Da hatte mit 3 Mitstudenten eine Firma gegründet. Und der hat seinen Viertelanteil für 36 Millionen verkauft.
Schön.
Und da hatte ich einen Steuerbescheid von dem zur Prüfung auf dem Tisch. Und dieser ganz lapidare Satz, den jeder kennt, ne? Bitte zahlen Sie bis zum 10. Mai so und so viel Geld. Ja?
Achso, da gibt es auch kein besonderes Anschreiben.
Nee, dann, ne? Da war auch kein Fünfstrauß dazu, der stand dort. Bitte zahlen Sie, keine Ahnung, was verdammt war, bis zum 17. Juni 10.534.826 Euro.
Komma sowieso,
was die Cent auch. Also, und den habe ich geschwärzt und habe dann meinen Studenten immer gesagt, hier, ich will euch mal einen Steuerbescheid zeigen, so sieht meiner aus. Ja, aber das ist, und an den Fall muss ich immer denken, weil hätte dem jemand gesagt, dass man mit einer kleinen Holding UG, die gab es damals noch nicht, hätte eine GmbH gründen müssen, dass man mit einer kleinen GmbH oben drüber, ne, 10 Millionen Steuern hätte sparen können. Ne? Genau, und deshalb, was du sagst, die kostet nichts, aber die Ersparnis, also die kostet schon was, ein Tausender im Jahr, ne? Die Holding, aber die Ersparnis, die du mit so einer Holding erreichen kannst, die geht ja bis ins Unendliche.
Also es ist ja, das Geld, was dann da ankommt, kann dann jeder mit seiner Holding selbst entscheiden, wann er es auf dem Privatkonto haben will. Ja. Und dann würden die 25% anfallen, wenn man nicht, so wie du sagst, die existieren gar nicht, weil es da noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt, die dann langfristig auch zu sparen. Aber genau, deshalb Holdings für alle.
Es ist ja ein Blödsinnsargument zu sagen, die Holding kostet Geld und deshalb will ich nicht ausgeben. Ne? Also entweder glaube ich daran, dass das funktioniert, was ich mache, und dann ist es in jedem Fall richtig, die Holding zu haben, weil die Zahlen groß genug sind. Ja. Oder ich glaube da nicht dran, aber dann brauche ich auch das ganze Investment nicht machen. Ja. So, ne? Es gibt eigentlich das Szenario nicht, dass man es tun will, aber die Holding dann keinen Sinn macht. Ja. So. Zum Glück habe ich damals ein Buch gelesen, da kannten wir den Martin noch nicht, als wir Immocation gegründet haben, wo genau das drin stand. Egal, was sie tun, was sie auf gar keinen Fall tun, ist eine GmbH gründen ohne eine Holding darüber. Ja. Ja.
Genau. Nochmal zurück. Wir geben da ein Darlehen rein, damit die GmbH damit Immobilien kaufen kann.
Genau.
Ja? Weil
warum nicht? Warum gibt es nicht als Geld, als Kapital?
Ja.
Wenn du Kapital reingibst in Form von Stammkapital oder einer Kapitaleinlage, dann hast du erschwerte Bedingungen, um das Geld steuerfrei wieder rauszubekommen.
Weil sich andere Geschäftspartner eigentlich darauf verlassen dürfen, dass das jetzt zum Haftungskapital der Gesellschaft gehört.
Ja, oder weil es eine gesamthänderische Kapitalrücklage ist, ja, ne, und so weiter. Und man kann ein Darlehen machen, man ist nicht verpflichtet, in dieser Konstellation einen hohen Zins zu verlangen.
Ja.
Bislang musste man immer einen kleinen Zins verlangen. Selbst das wird jetzt aufgrund der Niedrigzinsphase wahrscheinlich vom Gesetzgeber abgeschafft. Also du kannst wahrscheinlich bald, bisher musst du 0,1% Zinsen nehmen, das ist wichtig, einen Zins zu haben, bald kannst du wahrscheinlich ein völlig zinsloses Darlehen in eine Tochtergesellschaft geben und einfach stehen lassen. Warum solltest du das in irgendeine Kapitalrücklage einzahlen? Die Liquidität ist dort, wo sie hingehört, und du hast jederzeit die Möglichkeit, wenn Liquidität in der Gesellschaft entsteht, dir das zurückzunehmen, steuerfrei.
So, und dann hätte ich, also da funktioniert das dann so, dass ich damit die Möglichkeit habe, einmal das Eigenkapital in Form eben dieses Darlehens reinzugeben, damit können Immobilien gekauft werden, dann kann zum Beispiel, so machen wir das, dann entsteht da irgendwann Cashflow aus den Immobilien und dann ist das Darlehen zurückzuführen, was wir eben vereinbart haben, weil wir dann sehr langfristig, wenn man da Buy and Hold Co-Investments, wo dann erstmal auch von der Gesellschaft das Darlehen an unsere Holding zurückbezahlt werden muss und danach bleibt dann noch Cashflow übrig, den dann die Parteien sich quasi teilen. So kommt das dann Geld wieder zurück, ne?
Richtig, ja, genau.
So, und jetzt lass uns mal eben, das ist jetzt, sagt ihr gerade eben schon, Buy and Hold. Fix and Flip gibt es ja auch. Und da gibt es auch die Möglichkeit, das komplett ohne GmbH erstmal zu regeln. Weil Fix and Flip ist eigentlich der einfache Co-Investment-Fall, muss man sagen. Weil da geht es darum, ich brauche Geld für eine gewisse Zeit, kaufe eine Immobilie, verkaufe sie wieder, dann entsteht Gewinn. Den teile ich mir. Natürlich gebe ich das Eigenkapital vorher auch da zurück. Und dann sind alle wieder raus. Ja.
Bei Fix und Flip gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und ich würde auch niemanden empfehlen, jetzt direkt die riesen gemeinsame Struktur zu kaufen. Also wenn das dann nicht funktioniert, das passiert in vielen Geschäftspartnerschaften, hat man ein riesen Bündel an Gesellschaften, muss die dann liquidieren bei GmbHs. Das ist nicht einfach. Also ich empfehle meistens auch, ein Versuchsobjekt erstmal privat zu machen, auch bei Fix und Flip. Ne? In der Regel beim ersten Objekt, was man dreht, entsteht nicht so ein brutal hoher Gewinn. Also die erste Eigentumswohnung, die kann man auch privat mal besteuern, vor allen Dingen, wenn man sich den Gewinn noch teilen muss. Und mit einem privat verkauften Objekt ist man auch kein gewerblicher Grundstückshändler. Man hat ja drei Schüsse frei. Ne? Da kann man erst mal üben. Und wenn man nach dem ersten oder zweiten Objekt sagt, was man erfolgreich gemacht hat, wow, die Geschäftspartnerschaft, das kann funktionieren, dann kann ich für Fix und Flip auch eine Struktur gründen. Und selbst dann, wenn ich dann immer noch sage, ich möchte keine Struktur gründen, weil ich mich nicht auf Lebenszeit hier mit jemand binden möchte in einer Gesellschaftsform, gibt es auch ein sehr schönes Modell, was man häufig in den Fällen nimmt, wo wirklich die gemeinsame Investorentätigkeit so getrennt ist, dass einer wirklich nur Geld gibt und der andere das Objekt akquiriert, die Arbeit macht, den Verkauf gestaltet und dann das Geld zurückzahlen will. Ne? Da gibt es eine Vertragsform, das nennt sich partiarisches Darlehen. Und dort bekommt der Geldgeber keinen festen Zins, sondern er bekommt einen Gewinnanteil. Das ist sein Zins. Ne? Also da gibt ein Geldgeber jetzt 100.000 Euro, bekommt ein halbes oder ein Prozent Festzins. Und zusätzlich bekommt er aber beispielsweise noch 25% des Projektgewinns. So, und von den die 100 nehme ich als Eigenkapital. 500 kriege ich noch von der Bank, kauf was für 600.000 und entwickelt das und verkaufe es für 1 Million wieder. Habe ich 400.000 Gewinn und da steht dann neben seinem Zins also noch ein Viertel des Gewinns, also nochmal 100.000 dem Kapitalgeber dazu.
Und dafür brauche ich jetzt keine GmbH-Struktur, das kann ich auch einfach so als Privatperson machen? Das
kann man als Privatperson machen. Auch
der Serviette schreiben, also...
Also wir sind ja fremde Dritte, da haben wir Vertragsfreiheit und können das gestalten, wie wir wollen. Man kann auch einen mündlichen Vertrag schließen, wenn du die Serviette noch sparen willst oder keinen Stift dabei hast. Ne? Und dann macht man das.
Es könnte aber auch eine GmbH sein, zum Beispiel, die mir alleine gehört. Ne? Ja. Also eine gewerbliche GmbH, die vielleicht das auch regelmäßig macht und wirklich Grundstücke handelt und flippt. Ne? Ja. Ich möchte aber nicht, dass jemand anders mit an der GmbH beteiligt ist, weil ich vielleicht auch wechselnde Geschäftspartner habe. Aber ich kann mir von wechselnden Partnern partiarische Darlehen geben lassen, die dann jeweils für ein Projekt beteiligt sind.
Ja. Also man kann ja auch von mehreren Geschäftspartnern, weil man ja projektspezifisch den Gewinn auch ermitteln kann.
Ja.
Und das hat den Vorteil, bei dem Kapitalgeber sind es Einkünfte aus Kapitalvermögen. Also der hat nur 25% Steuern auf diesen Zins. Ne?
Ach so.
Und hat damit quasi privates Geld auch wieder im Privatvermögen mit einer relativ geringen Besteuerung.
Ah, lustig, weil als Privatperson, wenn er flippen würde, würde er normalerweise seinen Einkommensteuersatz drauf bezahlen.
Genau.
Ne? Und jetzt macht er im Prinzip nichts anderes.
Und er hat auch kein Zählobjekt im Sinne des gewerblichen Grundstückshandels, das spart man jetzt auch noch.
Könnte ich doch theoretisch, ich habe gerade überlegt, ob ich da sowas konstruieren kann, wie dass ich, ich bin in einer Ehe, wir beide sind Immobilien begeistert, eigentlich möchte ich ein Objekt privat flippen, ob es jetzt quasi dann meine Frau in der GmbH machen kann mit dem Darlehen, aber wahrscheinlich in Summe zahlen wir dann doch wieder die ganzen Steuern. Ne?
Ja, also, ja, genau, ein Teil bleibt ja an der GmbH drin und ein Teil kommt. Und
bis es dann wieder, bis es ganz wieder privat ist, habe ich da nichts gewonnen, okay,
Das Krasseste bei dieser Vertragsgestaltung ist übrigens Folgendes. Ich hatte das schon ein paar Mal und das Allerwichtigste, also die steuerlichen Regularien sind relativ einfach, das Allerwichtigste ist hier genau im Vertrag zu formulieren, wie sich dieser Gewinn entwickelt, ermittelt. Da habe ich schon viel Streitereien erlebt. Jetzt stellt euch mal vor, es ist jetzt Markus GmbH, ja, und du beteiligst dich mit deinem Kapital dran und ihr sagt, okay, wir machen Einnahmen aus dem Verkauf minus alle Ausgaben und das ist der Projektgewinn. So. Mhm. Weil der Marco einen gewissen Vertriebskanal hat, geht er in den schicksten Münchner Restaurants mit vielen potenziellen Käufern essen. Ja?
Das würde ich auch tun an seiner Stelle.
Genau, so schmälert er den Gewinn und von deinem Gewinnanteil bleibt nicht viel übrig. Ja? Mhm. Und deshalb ist das Wichtigste in dieser Konstellation eine gute Vertragsvorlage zu haben, wo ganz klar definiert wird, welche Kosten werden abgezogen und welche nicht. Das ist der Hauptstreitpunkt hier bei diesen Sachen.
Ich wollte das nochmal, weil wir das gerade mit Serviette und mündliche Vereinbarungen und so hatten, wollte ich nochmal fragen, in der Praxis, also ich treffe mich mit jemand, sage, komm, wir machen Kohlenwest, dann kann ich da einen mündlichen Vertrag schließen, da brauche ich ja ein Zeugen, sonst kann ich ja nachher, ne, also das ist ja nachher nicht mehr nachvollziehbar, oder? Also
dann, wenn ihr euch beide dran haltet, ist ja in Ordnung.
Ja, nee, klar, aber so, und deswegen, also das würden wir auf keinen Fall empfehlen, das auf die Art und Weise zu machen, auch nicht mit der Serviette, sondern sich wirklich sorgfältig zu überlegen, wie das Ganze ablaufen soll, ne? Nur es ist eben sehr viel einfacher, ich kann es selber tun, ich kann es selber aufschreiben, ich muss nicht zum Notar, ich muss nicht eine GmbH gründen oder mit den ganzen...
Also gibt es Vorlagen für und sowas, ne? Für solche Darlehen. Ich glaube, wir haben sogar bei uns im Programm eins drin von dir, ne?
Ja, richtig. Ja. Genau das, wo sich noch niemand drüber gestritten hat, über den Vertrag.
Was steht denn in so einer, ich weiß natürlich bei uns ungefähr, müsste aber auch wieder aktuell reinschauen, was sind denn so Highlights, die in so eine GmbH-Satzung gehören für so Co-Investments, um eben im Streitfall, also Klassiker wäre ja, der eine will verkaufen, ne, hat jetzt irgendwie plötzlich, der braucht jetzt ganz dringend drei neue Ferraris und der andere will weiter sparsam leben, jetzt will der eine unbedingt Kohle rausziehen aus den Investments, der andere nicht.
Also was ich jedem empfehle, auch gerade wenn man Minderheitsgesellschafter ist, dass man eine Klausel reinschreibt, dass der Gewinn immer auszuschütten ist. Ja? Mhm. Sonst hast du wenn du nur 10-15% beteiligt bist, du hast keine Chance, an dein Geld zu kommen. Ne? Mhm. Du könntest dort, also meistens gibt es ja einen, der macht dann ein bisschen mehr Arbeit als der andere, also so eine Natur der Sache, dass sich jemand besonders reinhängt und der wird dann gerne damit gebunden, dass es keine Gewinnausschüttung gibt, mehr der noch ein Jahr rackert und noch ein Jahr rackert. Ja. Und deshalb ist mir immer wichtig bei Co-Investments, dass man in die Satzung schreibt, zum Beispiel, es muss ja nicht der gesamte Gewinn ausgeschüttet werden, das wäre auch kaufmännisch, also aus Sicht des ordentlichen Kaufmanns, von dem ja immer geredet wird, vielleicht nicht ganz gut, aber man kann ja immer reinschreiben, 90% des Gewinns werden ausgeschüttet, es sei denn, man stimmt einstimmig dagegen. Und so kann man sicherstellen, dass das Geld nur drin bleibt, wenn wirklich alle wollen, dass es drin bleibt. Ja, und ansonsten wird es ausgeschüttet und dann hoffentlich auch direkt in die Holding, wo jeder nur seine 1,5% Steuern bezahlt.
Haben wir auch drin, ne?
Ja, und es gibt dann, also das sind relativ viele Sachen, die auf die man dann kommt, wenn man es zu Ende denkt, also was immer eine Rolle spielt, jetzt gerade auch bei so Privat-GbR-Verträgen zum Beispiel, ist ja das ganze Thema mit dem ehelichen Güterstand und sowas, ne? Also wir sind unverheiratet, machen jetzt so eine Gesellschaft, jetzt heiraten wir, statistisch 50% der Ehen werden geschieden, also rein statistisch trifft uns das quasi, und was passiert dann mit dem gemeinsamen Immobilienvermögen, weil es ist ja kein Geld da, um irgendwen abzufinden oder sowas, ne? Und also gibt es schon viele Dinge, wo es sehr, sehr wertvoll ist, immer auf so Musterverträge zurückzugreifen, wo jemand da schon 3-4 Iterationen von Problemen durch hat und weiß, was alles reingehört. Ne?
Ja, lass nochmal, wenn der eine verkaufen will, der andere nicht.
Die Immobilie? Ja, genau. Also für die Sachen wäre es gut, dann vielleicht im Gesellschaftszweck dann auch niederzuschreiben, was die gemeinsamen Ziele der Gesellschaft sind und unter welchen Konditionen verkauft wird und unter welchen nicht. Ne? Mhm. Kann man dann auch, dass man nicht jetzt mal einen Gesellschaftsvertrag ändern muss. Ich habe auch Co-Investments, wo es um Fix und Flip geht. Und wenn wir gemeinsam eine Immobilie ankaufen, dann wird ein Gesellschafterbeschluss gemacht. Das geht ja auch per E-Mail. Ne? Mhm. Und,
per Rakete haben wir es gemacht.
Per was?
Man muss in WhatsApp eine Rakete verschicken als Symbol. Das haben wir sogar niedergeschrieben. Das ist eine
offizielle Vereinbarung.
Dann darf der Deal gekauft werden.
Die finale Kauffreigabe muss
per Rakete bestätigt
werden. Und da finale Darlehenszusagen müssen mit einem Geldsack bestätigt werden. Da muss einen großen Spaß
zu sein. Also nicht nur per E-Mail.
Es fehlt noch eine Rakete, Marco.
Das ist gut.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall ist ja bei mir, also wegen meinem Workload, bin ich eher der Kapitalgeber in solchen Situationen, und als Steuerberater darf ich auch nicht bei jeder Gesellschaft Geschäftsführer sein. Mhm. Ja? Das heißt, es gibt immer einen anderen Geschäftsführer, der über das Laufende entscheidet. Und da ist mir einfach wichtig, wenn ich jetzt da Geld reingebe in die Gesellschaft, dass von vornherein klar ist, wenn es einen Käufer gibt, der 5,4 Millionen bezahlt, wird definitiv verkauft. Nach einem Jahr wird es für 4,8 Millionen angeboten und so weiter, dass ich sicher sein kann, dass mein Geld nicht zu lange gebündelt wird, weil der Geschäftsführer, der auch Gesellschafter ist, sich mal noch ein Jahr Zeit lässt, weil er es noch zu einem Euro mehr verkaufen will. Mhm. Das sind auch Themen, die vorher abgestimmt werden
müssen. Ja, das
kann man objektspezifisch machen.
Ich glaube, das ist wirklich wichtig auch für sich selber, wenn man auch anfängt mit Co-Investments, sich über diese Fälle Gedanken zu machen, einmal zu überlegen, was will man eigentlich. Ne? Also macht wirklich Sinn, diese Satzung sich zu überlegen. Ja. Gibt ja dann noch, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, ich kann ja auch regeln, wenn der eine jetzt eben irgendwie Geld braucht, ne? Also wirklich braucht oder eben seine Ferraris kaufen oder wie auch immer, dass dann der andere seine Anteile abkauft. Ne, das kann ich vorher quasi festlegen, dass es Möglichkeiten gibt.
Ja, also auch hier gilt wieder Vertragsfreiheit. Wenn wir unter fremden Dritten was regeln, dann kann man, dann ist das anzuerkennen allgemein. Ne? Und zu deinem Fall, da gibt es sowas, ich glaube, der Begriff ist Texas Shootout oder so, ist eine ziemlich coole Vertragskonstellation. Wenn sich Gesellschafter trennen wollen, ist ja die Situation häufig so, dass man horrende Preise aufruft, zu denen der andere dann die Anteile kaufen muss. Und bei diesem Texas Shootout, weiß jetzt nicht, wie der deutsche juristische Fachbegriff ist, funktioniert das wohl so. Also wir sind jetzt 50-50 beteiligt und ich sage, okay, du kriegst jetzt meine Anteile für 2 Millionen, ja. Wenn du sagst, das ist viel zu hoch, kannst du auf Basis meines Angebotes mich dazu verpflichten, dass ich deine Anteile für diese 2 Millionen kaufen muss. Also du legst quasi das Angebot in die entgegengesetzte Richtung um und so kannst du sicher sein, dass quasi niemand ein zu hohes Angebot macht.
Ja, das haben wir nicht, glaube ich.
Nee, wir haben andere Regeln, aber ja, das ist, also das ist tatsächlich, also wir reden jetzt auch nicht von 3-4 Sätzen, sondern das sind Seiten, die diese Dinge füllen in einer guten Co-Investment-Satzung. Ne? Das ist eine ganze Menge dann. Ich kann es auch nicht reinschreiben, wir nutzen Texas Shootout im Fall der Trennung. Aber
also muss man sich Gedanken machen und der, aber man muss es regeln, dass, also es ist ja ganz wichtig, dass jetzt nicht einer seine Anteile an der GmbH, das könnte ja tun, an irgendjemand verkauft, den man dann nicht leiden kann, flapsig gesprochen.
Ja.
Dass man eben ein Vorkaufsrecht hat.
Genau, ich glaube, das ist sogar der rechtliche Normalfall, da muss gar nicht angesprochen werden. Das sind erst die anderen, aber
bin ich mal ganz sicher. Bei uns ist es auf jeden Fall angesprochen, ich habe das gelesen, aber okay. Wir sprechen leider noch über die atypisch stille Gesellschaft. Ich weise vorher nochmal hin auf ein Live-Webinar, das es mit dir gibt, immocation.de/Steuerwebinar. Eine Stunde durch Themen, in denen es mit Sicherheit auch mal um Co-Investment geht, aber vor allem und viel um Erbschaftssteuer, um die Ehegattenschaukel, natürlich VV, GmbH, Holding und so weiter. Du erzählst von deiner perfekten und Lieblingsunternehmensstruktur für private Immobilieninvestoren und vieles, vieles mehr, inklusive Fragen, die wir noch beantworten. Da freuen wir uns sehr drauf. Ist live mit Martin und in Farbe immocation.de/Steuerwebinar.
Ja.
Atypisch stille Gesellschaft.
Ja, die atypische Gesellschaft, die empfehle ich sehr gern. Die ist, muss man ehrlich sagen, mehr ein Steuersparmodell als ein richtiges Co-Investment, weil der sich atypisch still beteiligt, da bekommt nicht so viel Geld für seine Beteiligung. Deshalb macht man das häufig mit den eigenen Kindern. Ne? Also ich habe meine Tochter, seit sie 3 Jahre alt ist, ist sie atypisch stille Beteiligte bei mir. Ne?
Sehr erfolgreiche Junginvestoren.
Ja, also sie hat mir einen kleinen Kapitalstamm gegeben, ein Tausender. Ne? Und der Vertrag, den sie mit mir ausgehandelt hatte, der beinhaltete, dass sie gewisse Einsichtsrechte hat in die Buchführung, so Kontrollrechte wie ein Kommanditist. Also sie,
das hätte ich mir an ihrer Stelle
lässt sich auch lassen. Also sie achtet da penibel drauf, dass zum 30.06. der Jahresabschluss vorliegt. Ja, den kontrolliert sie dann. Dann ist sie an den stillen Reserven des Unternehmens ein Stück weit beteiligt. Aber die Regel ist eigentlich so, dass sie auf ihre 1.000 Euro kriegt sie 3% des Unternehmensgewinns, maximal aber 20% ihrer Einlage. Also wir haben ja eine Deckelung auf 200 Euro. Ja, das ist das, was sie bekommt und natürlich Steuern darauf bezahlt, sehr weit unter ihrem Freibetrag. Also Steuern zahlt sie nicht darauf. Aber den Vorteil hat eigentlich meine GmbH, weil diese Konstellation mit der atypisch stillen Beteiligung, die funktioniert so, dass aufgrund ihrer Mitspracherechte werden wir vom Finanzamt wie eine Art Personengesellschaft, wie eine Kommanditgesellschaft oder OHG oder GbR angesehen. Und diese Personengesellschaften, die haben bei der Gewerbesteuer einen Freibetrag von 24.500 Euro. Und in dem Moment, wo ich sie an meine GmbH andocke, mit dieser atypisch stillen Beteiligung, spare ich auf die ersten 24.500 Euro Gewinn die Gewerbesteuer. Das macht bei mir in Dresden, bei meinem Hebesatz, ungefähr eine Steuersparnis von 3.800 Euro aus. Und das nochmal zusammenzufassen, weil es klingt jetzt relativ komplex, atypisch stille Gesellschaft, sie hat mir irgendwann mal ein Darlehen gegeben. Da haben wir einen Mustervertrag für eine atypisch stille Gesellschaft. Da steht nicht Darlehensvertrag drüber, sondern Vertrag über eine atypisch stille Gesellschaft. Und sie ist aber nicht Gesellschafter in dem Sinne, dass sie jetzt in der Gesellschafterliste auftaucht oder dass die Bank sie als Mitgesellschafter, sie ist zivilrechtlich einfach nur ein Darlehensgeber über 1.000 Euro. Aber aus Sicht des Finanzamts haben wir halt diese Gesellschaftskonstellation und sie hilft mir quasi beim Steuern sparen.
Und wir haben dann eine, keine Ahnung, Lücke und Leubel Holding GmbH und Still,
genau,
die eine eigene Erklärung abgibt und die dann jedes Mal quasi 24.500 Euro mal Gewerbesteuersatz irgendwie als Geld quasi übrig hat.
Ja, genau. Also zwischendurch rechnen wir nochmal 3,5% ja, der Gewerbesteuermessbetrag. Ja. Und da kann jetzt ja jeder mal einen Taschenrechner zu Hause rausnehmen und ihr googelt den Gewerbesteuerhebesatz eurer Gemeinde. Ne?
Ich lass mal sagen München, ich glaube ungefähr 500, also ganz grob, glaube ich.
Ja.
Ziemlich hoch.
Kann sein, wir haben 450, also 500 ist realistisch.
Genau. Ja.
Und wenn man den Hebesatz googelt, dann kann man jetzt mal 24.500 mal 3,5% mal diesen Hebesatz und dann wird man, also nochmal 400% dann oder mal 500%, wird man auf eine Steuersparnis im deutschen Durchschnitt vielleicht so zwischen 3.700 und 4.300 Euro kommen. Ne? Und das ist auch wieder eine Sache, die richtet man einmal ein und hat dann die Möglichkeit, jedes Jahr einen vierstelligen Betrag Steuern zu sparen.
Also sich zusammentun, generell mit anderen Menschen, kann extrem viel Sinn machen, und zwar, weil man viele steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hat, aber das allen voran, also hätte ich hier alles alleine probiert, die Reise aus den letzten Jahren, das wäre nicht mal ein Zehntel von dessen, was hier entstanden ist,
ja.
Unfassbar, wenn man sich mit Leuten zusammentut und Synergien findet. Das Ganze ist aber tatsächlich, glaube ich, immer mit Vorsicht zu genießen, wie du es gerade auch sagtest, also einfach mal anfangen und gleich mal drei GmbHs zusammen oder sowas, das würde ich auch auf gar keinen Fall empfehlen, sondern mich wirklich mit den Themen beschäftigen und vor allem sich im Klaren sein, dass man wirklich synchrone Ziele hat. Und dann kann man eine ganze Menge machen und gestalten. Was man noch als Mahnung gestalten kann, gibt es im Steuerwebinar mit dir, wer darauf Lust hat, immocation.de/Steuerwebinar, und ich freue mich ganz besonders auf die nächste Folge jetzt. Jetzt sprechen wir über deine Investorenreise. Ja. Was hast du alles für Immobilienprojekte? Wo stehst du da gerade?
Und was machst du jetzt?
Und was machst du jetzt in der aktuellen Marktsituation? Ja. Und wir wollen natürlich Zahlen von dir hören und freuen uns sehr drauf. Bis in der nächsten Folge.
Bis dann. Ja.